So, für mich wird heute Abend die Endrunde eingeläutet. Mit einem Thema, das zwei ganz schwergewichtige biblische Begriffe zum Inhalt hat. Hoffnung wirkt Heiligung. Ich habe noch im kirchlichen Unterricht nach dem Katechismus von Spörri mindestens endlich jahrelang die Kinder unterrichtet. Und da war die Frage Nummer 100, weiß ich noch. Was verstehen wir unter Heiligung? Ist jemand da, der den Spörri noch kennt? Der könnte jetzt die Antwort geben, denn im Katechismus werden ja Fragen beantwortet. Was verstehen wir unter Heiligung?
Für Gott abgestellt sein.
Für Gott abgestellt sein. Mhm. Ja, sicher, das ist ein Aspekt. Kurz und bündig, also der Spörri, der hat nicht bloß einen Satz gesagt. Doch einen Satz wahrscheinlich schon, aber mit vielen Nebensätzen und Zusätzen und so. Manche haben schon gesagt, Heiligung und dieses Christsein im Ernst. Kann man auch sagen. Spörri sagt, unter Heiligung verstehen wir das fortschreitende Wirken des Heiligen Geistes in uns. Durch das wir, also das Wirken des Heiligen Geistes, durch das wir innerlich wachsen, von der Sünde gereinigt, mit der Liebe Gottes erfüllt und endlich ganz unserem Heiland ähnlich gemacht werden. Ist doch ein Satz. Aber der hat nun Zwischensätze und Ergänzungen und so weiter. Fortschreitendes Wirken des Heiligen Geistes, innerlich wachsen, von der Sünde gereinigt, mit der Liebe Gottes erfüllt und endlich ganz unserem Heiland ähnlich gemacht werden. Nun, was hat Heiligung mit Hoffnung zu tun? Das Thema heißt ja, Hoffnung wirkt Heiligung. Wer könnte denn hier den biblischen Beleg finden für diese Thematik von heute Abend? Ja, ich habe ja gewusst, ihr sind so gewaltige Bibelkenner, die das auf Anhieb sagen. Auch, jawohl, ja, da, ihr wisst ja schon alles, da kann ich ja aufhören. Also, Hoffnung wirkt Heiligung, die Verknüpfung dieser beiden Begriffe ist in der Tat verankert in 1. Johannes 3. Wer solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich. Da komme ich dann noch drauf. Und was der Bruder von da hinten gesagt hat, aus dem Hebräerbrief, wo ganz deutlich gesagt wird, als Aufforderung jaget nach der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Da ist ja Heiligung auch verknüpft mit der Zielangabe, nämlich den Herrn sehen. Deshalb ist es schon berechtigt zu sagen, Hoffnung wirkt Heiligung. Nun habe ich zunächst gedacht, ich mache 6 Kettensätze. Habe aber doch den Gedanken wieder verworfen, aber die 6 Kettensätze hätten so ausgesehen, Kettensätze meint, der greift ein Glied ins andere. Das hätte sich dann so angehört, Hoffnung wirkt Heiligung, Heiligung bedeutet Reinigung, Reinigung bedeutet Wachstum, Wachstum führt zur Frucht, schließlich Frucht kommt zur Belohnung und Belohnung, das ist das, was am Ziel sich ereignet, wo dann die Erfüllung stattfindet. Also diese 6 aneinandergereihten Kettensätze. Aber ich habe es dann bei 4 Leitsätzen belassen. Und die möchte ich jetzt vortragen. Hoffnung wirkt Heiligung, das heißt, wir weisen uns als Glaubende aus. Es muss sich wieder einfügen, wir haben uns nicht abgesprochen, aber dass Konrad Straub dieses Lied ausgesucht hat, das ich jetzt dann gleich zitieren will, nämlich mit dem, was Glaube bedeutet, denn das beschreibt ja der Philipp Spitta. Und zwar, gleich in der 2. Strophe, erkennet seine Scharen am Glauben, der nicht schaut. Das singen wir so schnell. Aber das heißt etwas ganz Wichtiges und Bedeutsames, am Glauben, der nicht schaut. Denn wir befinden uns in einer Welt der Sichtbarkeit und sind ständig mit Realitäten umgeben, die uns hautnah bewegen und manchmal belasten, berühren und so. Wir müssen uns in dieser Welt mit den sichtbaren Dingen auseinandersetzen. Gar keine Frage. Und nun sollen wir uns in dieser Welt der Sichtbarkeit bewegen und bewähren als solche, die auf etwas schauen, das man nicht sieht. Am Glauben, der nicht schaut. Und das wird ja in diesem Lied von Spithal noch so weitergeführt. Und doch dem Unsichtbaren, gemeint ist ja Gott, als sähe er ihn, aber man sieht ihn ja nicht, und trotzdem vertraut. Das macht ein wesentliches Stück des Glaubens aus. Und wisst ihr, dass wir dann immer wieder in Versuchung stehen, Sie heute Morgen, auf Zeichen und Wunder zu spekulieren und einfach in die Welt der Sichtbarkeit etwas hereinzuziehen, das man mit Händen greifen kann, ist eine Art von Bedrohung. Das hängt aber mit der Tatsache zusammen, dass wir uns als Glaubende ausweisen sollen. Im Glauben wandeln. Wird uns ja oft gesagt, begegnet uns oft in der Bibel. Und ich war das, was Philipp Spida hier in Versform gebracht hat, das bezieht sich ja auf die Charakterisierung des Mose im Hebräerbrief. Ich war, er rechnete mit dem Gott, den er nicht sah, als würde er ihn sehen. Und ich sage noch einmal, da ist ein wesentliches Stück des Glaubens beschrieben. Als Glaubende ausweisen, das bedeutet, dass wir Gott im Regimente wissen. Da fängt schon an. Da sitzen die sichtbaren Herren, die sieben ja nun immer wieder im Fernsehen, in Berlin, in Washington, in Moskau, in der Welt, überall. Die sitzen im Regimente, sagen wir, sehen wir, beobachten wir, stellen fest, treffen Entscheidungen. Und jetzt sollen wir hergehen und sagen, nein, wir wissen Gott im Regimente. Das heißt, einen, der über den anderen allen steht. Und das, was in der Welt der Sichtbarkeit abläuft, das wird letztlich dirigiert und bestimmt von einem, den wir nicht sehen, aber mit dem wir rechnen. Über allem steht dieser Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird, mit seinem Ratschluss, mit seinem Plan, mit seinem Heilswillen und seinem Durchsetzungswillen, ich sage jetzt ganz bewusst Durchsetzungswillen, denn letztlich wird Gott dafür sorgen, dass das durchgesetzt wird, was in seinem Programm drin steht. Und da können die Menschen Beschlüsse fassen und Konferenzen abhalten und was weiß ich was alles und Punkteprogramme, 10 und 100 Punkteprogramme aufstellen. Letztlich wird geschehen, was der Eifer des Herrn Zebaoth durchgeführt haben will. So sagt es der Prophet Jesaja. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das heißt der Herr der Heerscharen. Ja, das wissen wir. Ja, wissen wir's. Ja, das kommt noch. Das Thema kommt schon noch. Das wissen wir, weil wir dem Worte Gottes glauben. Weil es im Wort Gottes drinsteht. Und weil wir das Wort ernst nehmen als Gottes Wort. Unser Glaube ist ein Wortglaube. Nicht ein Wortglaube in dem Sinn, dass wir da viel reden und so weiter und daher schwätzen müssen. Das meine ich nicht, sondern ein Wortglaube, der fußt auf dem geschriebenen Wort der Bibel. Deshalb ist Glauben an dieser Stelle ein Überzeugtsein und ich möchte sagen, ein Wissen, das über das bloß verstandesmäßige Wissen hinausgeht. Ich frage, es gibt ja Leute, die spielen Glauben und Wissen gegeneinander aus. Der Glaube müsse da anfangen, wo man nichts mehr weiß. Da muss man dann halt glauben. Das ist ein Unding. Diesen Gegensatz brauchen wir absolut nicht da konstruieren, sondern das Wissen im Glauben ist ein viel umfassenderes Wissen, ein ganzheitliches Wissen. Fast hätte ich gesagt, ein Wissen mit Haut und Haaren. Wirklich ganzheitlich. Warum? Weil es erlebte Erfahrung ist. Ich erlebe das als ganzheitlicher Mensch. Das Wissen im Glauben. Wissen bloß oben in den Gehirnwindungen angesiedelt ist viel zu wenig. Ich war, das wird morgen dann durch Argumente überholt und dann sagt dieser und jener was und auch wenn ich das Glaubenswissen bloß ansiedle in Lehrsätzen, Die mögen biblisch und christlich und noch alles sein. Ich sage bloß, denn das Glaubenswissen da ansiedle, bin ich da unten in der Diskussion und werde durch diesen oder jenen ständig verunsichert. Denn der sagt was anderes oder sagt es von der Seite, der sieht es dann wieder von der anderen Seite und dann wackelt das ganze Glaubensgebäude. Also das muss uns klar sein. Das Glaubenswissen ist verankert in unserer ganzen Existenz. Darum wird uns dauernd gesagt, wandelt euren Glauben, lebt euren Glauben, seid mit eurer ganzen Existenz dafür ein Beweis. Also das, wir wissen Gott im Regimente. Verbunden damit ist auch der Gedanke, wenn wir uns als Glaubende ausweisen, dann trauen wir Gott das Richtige zu. Trauen wir ihm das zu? Nicht wahr? Das kann ich jetzt schnell sagen, weiß ich auch. Und es hat oft genug auch in unserem Leben Situationen gegeben, wo das so leicht gar nicht gefallen ist, Gott das Richtige zuzutrauen. Und wahrscheinlich können wir alle davon ein Liedlein singen, dass es solche Situationen gibt, Gott das Richtige zuzutrauen. Das heißt doch, wir geben ihm das Zeugnis. Zeugnis geben, wissen wir, was das heißt? Denken wir an die Schüler, die Halbjahreszeugnis und dann Ganzjahreszeugnis kriegen. Also sie bekommen eine Beurteilung. Und stellt euch vor, wir können und wir sollen Gott ein Zeugnis ausstellen. Das heißt, ihn beurteilen. Aber jetzt nicht natürlich von oben herab, sondern beurteilen aufgrund der Erfahrungen und Erlebnisse, die wir mit ihm machen. Und ihm das Zeugnis auszustellen, als Glaubende, heißt doch, sagen zu können, er hat alles wohlgemacht. Wenn ich das aber in dieser Zeitform sage, er hat alles wohlgemacht, ist es ja rückschauend, ein Zeugnis ausstellen. Das ist sozusagen Rückwärtsglauben. Er hat alles wohlgemacht. Das ist schon viel, natürlich, wenn wir das feststellen. Wenn wir im Rückblick all der Führungen und Erfahrungen, auch der Niederlagen und der Umwege oder was alles da in ein Glaubensleben hineingeordnet ist, wenn wir das sagen können, er hat alles wohlgemacht, ist es ein großartiges Zeugnis. Aber wisst ihr, zudem kommt es noch etwas anderes. Nämlich zu sagen, er wird alles wohlmachen. Ich war von den vergangenen Erfahrungen schließen auf das Morgen und Übermorgen. Und ihm dann zutrauen, diesem Gott zutrauen, auch für alles Zukünftige, er wird es recht machen. Wir trauen Gott das Richtige zu. Und da merken wir sehr wohl, so ganz einfach ist es nicht. In der Welt der Sichtbarkeit, in diesem Wirrwarr und Durcheinander und Gegeneinander und all dem, was nun tagtäglich abläuft, das müssen wir registrieren, wir können doch da die Augen nicht verschließen. Aber da nun wirklich diesen Glauben bewähren und beweisen, dass wir ihm trotz alledem das Richtige zutrauen, dass er durch all das hindurch zu seinem Ziel kommt. Als Glaubende ausweisen. Da kommen nämlich Wortglaube und Erfahrungsglaube zusammen. Wir bauen auf das Wort, auf das geschriebene Wort der Bibel, und können aufgrund unserer Erfahrungen, unserer Erlebnisse mit seinen Führungen sagen, jawohl, das stimmt. Es gibt im letzten Buch der Bibel eine Stelle, die man vielleicht auch einfach so schnell überliest. Oder manche gehen sogar zum Angriff über und sagen, das ist ja geradezu Sadismus, was da zum Vorschein kommt. Ich meine Offenbarung 19, Vers 2. Das ist eine Stelle, da wird Halleluja gesungen und das heißt da das Gotteslob hervorbringen und deutlich machen. Angesichts der Qual derer, die das Gericht Gottes erdulden und erfahren und erleiden müssen. Lest mal diese Stelle, Offenbarung 19. Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also da Da kann ich eigentlich schon einen verstehen, der sagt, das ist purer Sadismus. Aber er ist es nicht. Absolut nicht. Nicht wahr? Da muss man die Bibel jetzt genau abhorchen. Was ist es dann? Es ist das, die Einverständniserklärung mit den Gerichtswegen Gottes. Denn das geht voraus. Wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und wisst ihr, einen größeren Vertrauensbeweis Gott gegenüber können wir nämlich gar nicht geben. Wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Wir können leicht sagen, naja, die wunderbaren Führungen und Bewahrungen und all die Erlebnisse, nicht wahr, wo man Gott als den liebenden Vater erlebt, alles okay, in Ordnung, muss sein, das tut Gott auch, so beweist er sich. Aber nun einen Schritt weiter gehen und sagen zu können, auch deine Gerichte sind gerecht und wahrhaftig, entsprechen nämlich deiner Wahrheit, deiner Geradheit und deiner Liebe. Das heißt, wenn du Gericht übst, fällst du aus deinem Wesen nicht einfach heraus. Dann bist du nicht plötzlich ein ganz anderer Gott. Das ist ein Bekenntnis. Und ich sage es noch einmal so, ein Vertrauensbeweis sondergleichen. Und Menschen, die so glauben, die sucht Gott. Menschen, die so glauben, geben ihm die Ehre. Wir weisen uns als Glaubende aus. Dieser Satz ist schnell gesagt. Aber nun in der Glaubenswirklichkeit das auch durchhalten. Ich meine, durchhalten können wir das praktisch so, dass wir, ich formuliere es jetzt einmal so, vom Großen auf das Kleine schließen. Ich erkläre es gleich. Wir sehen den großen Gott, gerade in Offenbarung 19, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte, da zeigt sich Gott als der Souveräne und Überragende und so weiter. Der also auch mit dem Gegenspieler fertig wird, der sich nicht mehr mucksen darf. Der große Gott, der alle Dinge wirkt, der alle Dinge in der Hand hat. Der große Gott, der kümmert sich um das Kleine. Die Fleischwerdung dieses großen Gottes ist er ein Beweis dafür, dass er heruntergestiegen ist auf unsere Ebene, auf unsere Erlebnis, auf unsere Erfahrungsstufe. Der große Gott weiß, wie es bei uns zugeht, wie das im Menschsein abläuft, das weiß er. Das ist für ihn nicht fremd. Er wurde deshalb Mensch. Die Menschwerdung Gottes in Jesus. Vom Großen auf das Kleine schließen heißt jetzt, ich darf glauben an diesen großen Gott, der aber sich mit meinen kleinen Alltagssorgen abgibt, der meine Fragen kennt und nicht einfach bloß abtut, der auch mein Wohnungsproblem kennt und meine Schulsorgen und Arbeitsplatzsorgen, und da können wir hineinpacken, was wir wollen. Bis in die kleinsten Dinge, bis in den letzten medizinischen Befund, wo es um Milligramm und Millimeter und um was geht's denn da alles. Also, bis da hinein. Das hat Paul Gerhardt so ausgedrückt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Da sieht er den großen Schöpfergott, der im Großen wunderbar lenkt, da, trotz unseren Wettervorhersager, nicht wahr, die dann die Hochs und Tiefs ankündigen und das alles. Ja, wer macht denn die Hochs und die Tiefs? Sagen wir, ja, das ist natürlich in der Natur drin. Ja, wer hat denn die Natur mit ihren Gesetzen nun schließlich geschaffen, dass das alles so funktioniert? Also gut, wir sehen darin den großen Schöpfergott. Und nun schließt Paul Gerhardt, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Vom Großen auf das Kleine schließen. Psalm 121 sagt es so: Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Da fängt jetzt der Psalmist bei sich an. Also beim Kleinen. Ich denke nicht, dass er sich als groß vorkommt. Also, meine Hilfe mit all den Dingen hin und her und da, wo die Nöte und Nötlein und Manchmal sind die Nötlein auch große Nötlein, ich empfinde es wenigstens dann so. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da knüpft er sozusagen sein kleines Leben an bei dem großen Schöpfergott. Als Glaubende sich ausweisen bedeutet dann, der Blick auf den großen Gott lässt für mich den Rückschluss zu, dass in meiner Gegenwart, in meiner Erfahrungswelt, mit allem drum und dran, derselbe große Gott wirksam ist, hereinhandelt, hereinwirkt, hereinredet, mich kennt, mich liebt und mich weiterbringt. Glauben. Das Zweite, ich habe 4 Punkte. Wir weisen uns als Heilige aus. Das heißt ja, Hoffnung wirkt Heiligung. Wir weisen uns als Heilige aus. Das Wort, ihr sollt heilig sein, ist ja Israel gegeben worden. Bibelkenner wissen das, hätte ich abfragen können. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott hat das einem Volk da am Sinai ganz deutlich gesagt. Er selber hat sich als der Heilige ja vorgestellt, präsentiert, sodass manche ja vom Volk Israel fürchterlich erschrocken sind und Mose auf Anweisung Gottes bestimmte Maßnahmen hat durchführen müssen. Ihr sollt heilig sein. Können wir nun hergehen und sagen, ja, das gilt Israel. Aber wir sind aus dem Schneider. Wir haben ja schließlich das Gnadenevangelium und da ist es nicht mehr so genau. Passen wir bloß auf. Paulus hat kein anderes Thema, wenn er an seine Gemeinden hin und her schreibt. Er kann zwar schreiben, ihr Auserwählten und Geliebten Gottes, ihr Heiligen kann er schreiben. Ihr Heiligen. Und eben auch die Anweisung, die wir bereits gehört haben, jaget nach der Heiligung. Können ja nur Heilige. Wir weisen uns als Heilige aus. Das gilt der Gemeinde Jesu Christi genauso. Keine Frage. Als Heilige sich ausweisen heißt, dass wir wissen, es kommt schon wieder das Wissen, dass wir wissen, dass wir Gott gehören. Ich war, wenn in der Schiffshütte die Pfanne, auf der da die Kohlestübchen brannten und geschwenkt werden mussten, als heiliges Gerät bezeichnet wurden, dann war diese Kupferpfanne nicht jetzt aus Gold oder so, Gold würde man ja noch so ansehen, also ein besonders Edelmetall, ganz klar, sondern dann war das einfach deshalb ein heiliges Gerät, weil es im Dienst Gottes gebraucht wurde. Nicht der Qualität wegen, sondern des Dienstgebrauches wegen. Also Heilige sind Menschen, die Gott gehören, die das wissen und die das auch bewusst wollen. Sie sind in das Eigentum Gottes übergegangen. Das müssen wir uns auch mal vergegenwärtigen. Heilige sind Menschen, die in das Eigentum Gottes übergegangen sind. Wisst ihr, deshalb kann das Neue Testament, sage ich mal so, den Mund so voll nehmen und uns dauernd sagen, niemand kann sie mir aus meiner Hand reißen. Und ich bin für die da. Ich bin bei euch alle Tage. Ja, warum? Weil glaubende Menschen solche sind, die Gott gehören, Eigentum Gottes sind. Wisst ihr, was für ein Ausweis uns da gegeben ist? Was ist denn das Eigentumssiegel bei einem Menschen, dass er Gott gehört und wenn er Gott gehört? Ich sage, ihr wisst ja alles. Der Heilige Geist, natürlich, ist das Siegel. Wissen wir dann auch, dass Menschen, die Gottes Eigentum sind, die Aufgabe haben, Gott in dieser Welt zu vertreten? Wissen wir auch, dass Heilige so etwas sind wie ein Absteigequartier Gottes in dieser Welt? Ich beschreibe nichts anderes als dieses Thema jetzt, nicht wahr, umkreise das. Wir haben freiwillig Gott das Besitzrecht über unser Leben eingeräumt. Freiwillig, weil Gott niemand zwingt. Und nun sind wir solche, die der Heiligung nachjagen. Das Wort nachjagen sagt ja, dass man das nicht per Spaziergang erledigen kann, sondern dass hier wirklich ein ganz Einsatz notwendig ist. Und da wird nun Heiligung zur Reinigung. Wer solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich. Dieses bereits zitierte Wort aus 1. Johannes Kapitel 3. Wer solche Hoffnung hat, Reinigung. Heilige sind Menschen, die haben Reinigungskraft. Und dass das mit der Hoffnung verknüpft ist, das hat seinen Grund darin, dass Hoffnung etwas in ein Menschenleben oder ich sage jetzt in ein Glaubensleben hineinbringt, das eigentlich als Geschenk gewertet werden muss, weil das keine Eigenproduktion sein kann. Entschuldigt, das muss ich schon wieder das Dritte Reich zitieren, aber nicht diesmal Hitler. Ob das nun aus seiner Küche kommt, weiß ich nicht einmal. Aber auf jeden Fall war das auch so eine Parole zu seiner Zeit, Kraft durch Freude. Das kennen wir doch noch gut. Also, Kraft durch Freude. Und was wäre nicht besser in der Lage, Freude in ein Leben hineinzubringen, als eine lebendige Hoffnung? Lebendige Hoffnung entwickelt diese Kraft. Warum? Weil Hoffnung Freude in ein Leben hineinbringt. Kraft durch Hoffnungsfreude, durch die Vorfreude auf das Ziel, das uns in der Bibel vor Augen gestellt ist. Also, und diese Kraft, die durch Hoffnungsfreude in unser Leben hineingeschenkt wird, bewirkt Reinigung. Reinigungskraft. Wenn der Automonteur, der gerade unter dem Auto drunter liegt, und da rumschraubt und Ölwechsel macht, ja, das macht, doch, nein, drunter liegen muss man heute nicht mehr, aber auf jeden Fall so richtig in der Dreckarbeit drin ist. Und er bekommt plötzlich den Anruf, du musst zum Chef kommen, der Vorarbeit oder was sagt ihm, du musst, ja, muss ich gleich zum Chef kommen? Ja, du sollst sofort zum Chef kommen. Also, ich glaube, dann macht der da gerade eben noch unter dem Auto gelegen ist, mindestens einen Gang zum Waschbecken und wäscht sich die Hände. Das glaube ich sicher. Vielleicht putzt er sich noch ein bisschen ab und klopft den losen Dreck da von seinem Arbeitsanzug runter. Warum? Er hat keine Zeit mehr, sich umzuziehen. Normalerweise würde er sich ja umziehen. Ich will damit sagen, wer Hoffnung hat, der weiß, dass er mal zum Chef muss. Bitte, wie? Ja, ganz klar. Also der Automonteur soll gleich zum Chef kommen. Und das heißt doch, zu wissen, dass ich zum Chef komme, bedeutet, ich komme nicht mit dem gesamten Dreck. Ich kann es auch ein bisschen vornehmer sagen. Nicht wahr, wer einmal in die Herrlichkeit Gottes einen Blick hineingetan hat, durch das Wort, nicht durch Supervisionen oder was, das meine ich jetzt gar nicht, sondern durch das Wort Gottes, da wird uns ja manches an Herrlichkeitsgut vorgeführt. Der spürt instinktiv, der weiß das, der will das auch in sein Leben hineinbringen, dass all das, was nicht hinpasst zu dieser Herrlichkeit Gottes, aus seinem Leben hinaus muss. Das meine ich mit Reinigungskraft. Das ist die Kraft, das Böse hinauszuschieben, abzusagen. Eben durch die Freude auf den wiederkommenden Herrn. Ja, und weil wir nicht wissen, wann die Wiederkunft stattfindet, ist ja jeder Tag gefragt. Also, Reinigungskraft. Ich habe gesagt, da wird Heiligung zur Reinigung. Es geht auch um ein Reinigungsmaß. Ist uns angegeben, der reinigt sich gleich wie er auch rein ist. Gleich wie. Das ist Reinigungsmaß. Nicht wahr, man kann ja in dieser Welt verschiedene Reinigungsgrade feststellen. Das weiß jede Hausfrau, wenn sie keine Putzfrau hat, dann muss sie die Fensterscheiben selber putzen, also klar. Aber das weiß jede Hausfrau, nicht wahr? Fensterscheiben putzen oder die Männer Autoscheiben putzen, die wissen das auch. da denkt man, man fummelt und schrubbt und tut alles Mögliche und nimmt alle Mittel zur Hand, denkt, jetzt ist alles auf, man guckt von außen, man guckt von innen. Und sobald man mit seinem Auto in die Sonne kommt, merkt man, da ist noch ein Fleck und dort ist noch ein Fleck und ist doch nicht ganz sauber. Wenn wir das Reinigungsmaß, gerade beim Autoscheibenputzen, nehmen vor einer grauen Wand, vor einer grauen Hauswand oder vor einer Garage oder was, wo sowieso halb dunkel ist und wie, ja was, da bin ich schnell fertig. Reinigen, gleich wie er rein ist, müssen wir da jetzt nicht sagen, das ist doch hoffnungslos. Das schaffen wir doch nicht. Gleich wie er rein ist. Ich glaube nicht, dass wir hier von Jesus überfordert werden. Dass wir jetzt eine Art von Sündlosigkeit ansteuern müssen, nicht wahr, diese Bewegung hin zur Sündlosigkeit, zur angeblichen oder eingebildeten Sündlosigkeit hat es ja mal gegeben. Und manche haben schon gemeint, sie hätten das erreicht. Das ist ein Irrtum, schaffen wir nicht. Aber als Reinigungsziel müssen wir das vor Augen haben. Wir sollten das nicht aus unserem Herzen und Kopf und Sinn verlieren, dass der Herr Jesus dieses Ziel mit uns hat. Natürlich erfolgt der letzte Reinigungsakt vor dem Richterstuhl Christi. Den letzten Reinigungsakt macht er selber. Aber unterwegs, nicht wahr, auf dem Glaubensweg selber, muss er das Reinigungsmaß für uns bleiben. Machen wir uns das schon bewusst. Jesus konnte zum Vater gehen. Ich sage es mal so, ohne vorher noch ein Reinigungsbad nehmen zu müssen. Jesus konnte direkt zum Vater gehen. Gerade der Johannes ist es ja, nun aus seinem Brief stammt ja dieses Wort, er reinigt sich gleich, wie er auch rein ist. Johannes kann Formulierungen bringen, die fahren schon in die Knochen. Und da hat es auch schon manche Missdeutung gegeben. Nicht wahr? Wer in ihm ist, der kann nicht sündigen. Jetzt bringen wir das mal in unser Leben hinein. Der kann nicht sündigen. Johannes will, und das wäre eine Missdeutung, Johannes will bestimmt nicht sagen, der ist überhaupt nicht mehr in der Lage, sündigen zu können. Denn im gleichen Brief schreibt er ja, und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Sondern er will damit ganz deutlich sagen, wer in ihm bleibt, kann nicht gleichzeitig woanders sein. Man kann es auch so sagen, keiner kann zwei Herren dienen. Wenn einer dem Herrn Jesus gehört, dann will er es dem Herrn Jesus recht machen. Also Reinigungsmaß. Ich habe noch einen Punkt. Heiligung als Reinigung bedeutet, wir haben auch einen Reinigungsauftrag. Der reinigt sich gleich, wie er rein ist. Und jetzt kann ich noch so ergänzen und sagen, der reinigt sich, weil Christus ihn gereinigt hat. Und das ist die Formulierung, die uns entlastet. Das ist die Formulierung, die uns nicht überfordert. Nicht wahr? Reinigt sich gleich, wie er rein ist. Wie er rein ist, der ohne Umschweife direkt zum Vater gehen konnte, der sozusagen in die Herrlichkeit des Vaters direkt hineingepasst hat, was wir nicht können. Da müssen wir doch sagen, wenn wir auf uns gucken, das schaffen wir nie. Aber wenn wir nun sagen, der reinigt sich, weil er durch Christus gereinigt worden ist, dann haben wir genau die neutestamentliche Situation, ich könnte auch sagen, die Situation, die das Evangelium uns gebracht hat, die Tatsache, dass Jesus am Kreuz hat sagen können, es ist vollbracht, uns gebracht hat. Nämlich auch unsere Reinigung ist vollbracht. Christus ist uns gemacht zur Heiligung. Mit allem drum und dran. Nur ist es kein Ausruhen, sozusagen, dass man sich jetzt einfach auf die faule Haut legen kann, sagen, ja, ja, bitteschön, ist da alles gemacht, sondern, und da entsteht das Spannungsmoment, der reinigt sich, weil er von Christus gereinigt ist. Und das ist nichts anderes, was Dichter und Denker, ich weiß nicht, wer hat es Goethe so ausgedrückt, kann ich jetzt nicht sagen, vielleicht wisst ihr es, werde, was du bist. Werde, was du bist. Ich kann es auch so sagen, das ist es wieder biblisch, dass wir die Stellung, die wir in Christus haben, zur Darstellung bringen. Praktizieren, dass sich das auswirkt. Der reinigt sich, weil er durch Christus gereinigt worden ist. Sich reinigen. Wir haben also sozusagen einen positiven Ausgangspunkt. Und das Ganze ist nicht hoffnungslos, dass man sagen kann, ich habe schon so oft probiert und es funktioniert nicht. Und irgendwie, wenn ich mich dann wieder im Spiegel des Wortes Gottes betrachte, dann merke ich halt Flecken und Runzeln. Sich reinigen. Ich will ein paar Punkte sagen, die hoffentlich uns helfen, was das nun in der Praxis heißen kann. Sich reinigen heißt, von der Sünde distanzieren, vom Verkehrten, von dem, wozu Gott Nein sagt, sich distanzieren und nicht durch die Hintertür dann irgendwie ein Ja oder ein Jein oder irgendwas da herausschlagen wollen. Ich war, wir leben ja bereits in einem gesellschaftlichen Umfeld, wo das, wozu Gott eindeutig in der Bibel Nein sagt, bereits von kirchlichen Obrigkeiten sanktioniert ist. Ich meine das ganze Homo-Geschäft. Das ist also eine solch eklatante Missachtung dessen, was Gott sagt in seinem Wort. Und der Mensch von heute meint, was heißt, ich sage das pauschal, der Mensch von heute meint, er wäre an dieser Stelle fortschrittlicher, moderner, wie das alte Buch. Nicht wahr? Und das würde ja aus gesellschaftlichen Situationen in die heutige Zeit hineinsprechen, die man als überholt bezeichnen kann. Was ist das für eine Überheblichkeit? Wobei, nicht wahr, ein bisschen Logik uns dazu bringen muss, dass dort, wo man das Homo-Geschäft sanktioniert, die Menschheit zum Untergang verurteilt ist. Das ist doch logisch so, wie 2 mal 2 = 4 ist. Und da bezeichnen wir das als Fortschritt. Das ist nun ganz massiv. Nicht wahr, wenn ich sage, sich reinigen, heißt sich von der Sünde distanzieren. An diesem Punkt ganz massiv. Es gibt Dinge, da muss die Distanzierung von dem Bösen und Verkehrten ja auch in viel feinerer Form vor sich gehen. Für Gläubige muss, sagen wir mal, das Homo-Geschäft nicht unbedingt die große Versuchung sein. Aber für Gläubige ist es immer eine Versuchung, eigene Wege, eigene Wünsche gehen zu wollen, sozusagen aus der Abhängigkeit von Gott auszubrechen. Das ist Sünde. Und davon distanzieren. Da nicht Ja sagen oder sich heimliche Genehmigungen verschaffen wollen. Ja, ich muss noch einmal auf diesen großen Hammer gehen. Ich war, wenn der Oberste von Berlin sagen kann, also sich dazu bekennt, übrigens in Berlin habe ich schon mehrfach in Häusern angebracht, gesehen, die entsprechende Fahne, die hat eine bestimmte Farbe. Nicht wahr? Und das wird dann rausgehängt auf dem Balkon, die Fahne, und dann, das wird ausgestellt und damit bekennt man sich, wir sind ein Homopaar. Es wird nach außen bekannt. Hier wird der Untergang eingeläutet. Also distanzieren, Sünde abwehren, das wissen wir auch längst. Wenn eine Grippewelle im Kommen ist, dann hilft es, glaube ich, nicht mehr groß, wenn man sich dann noch schnell eine Grippeimpfung verpassen lässt, sondern man sollte vorher schon sein Immunsystem so stabilisiert haben, dass eben die ankommenden Bazillen und Viren oder was das alles ist, da gibt es ja alle möglichen Sorten von Grippen, dass die einem nichts mehr anhaben können. Mit anderen Worten, Sünde abwehren heißt, unser geistliches Immunsystem muss so fit sein, dass das zwar anbrandet, aber es kann nicht eindringen. Wir haben ja, ihr merkt, ich tue da ein bisschen in die Medizin hineinpfuschen jetzt gerade. Wir haben ja in unserem Körper ein großartiges System. Das ist geradezu ein Wunderwerk, was unser Leib fertig bringt. Auch mit dem Immunsystem. Wir wissen ja, dass AIDS, diese Krankheit, die ja um sich greift, die übrigens aus der Homo-Küche kommt, auch wenn das heute kein Mensch mehr sagt und manche das auch nicht mehr wahrhaben wollen, also dass AIDS eine Immunschwächekrankheit ist. Das heißt, der menschliche Körper kann nicht mehr abwehren, er ist nicht mehr widerstandsfähig. Wir können nicht verhindern, dass Sünde um uns herum da ist, dass Sünde anbrennt, dass verkehrte Parolen ausgegeben werden. Das können wir doch nicht verhindern. Wir können die Welt nicht räumen mit all dem Bösen drumherum. Aber wir können und sollen verhindern, dass es in uns einbringt, dass es sich bei uns einnistet. Meide das Böse in jeder Gestalt, schreibt Paulus einmal. Also, Sünde abwehren, Sünde ausscheiden. Jetzt komme ich auf das Wunderwerk des menschlichen Körpers noch einmal zu sprechen. Das, was wir in unserer Leibhaftigkeit erleben und erfahren, ist ja ein ständiges Aufnehmen und Abgeben. Man spricht ja hier vom Stoffwechsel. Oh, hoffentlich wird das kein Mediziner, denn da wird es für mich ein bisschen jetzt unsicher. Das sind ja ausgebildete Schwestern da. Also, die wissen das besser wie ich. Also, nicht wahr, unser Körper nimmt auf, davon leben wir, unser Körper scheidet aus. Und wenn dieses System nicht richtig funktioniert, gibt es doch Probleme, oder? Also das Ausscheidungssystem in unserem Körper muss auch richtig funktionieren. Und das gehört zum Reinigungsprozess unbedingt dazu. Deshalb kann ein Arzt einem raten, wenn da so Infekte rumschwirren, trinken Sie viel. Denn das Ausscheiden durch den Urin ist ein ganz wichtiger Prozess, weil da Giftstoffe ausgeschieden werden. Das stimmt doch mit dem viel Trinken, gell? Also. Ah, deswegen ist das eine ausgezeichnete Sache, dass die La Hue da draußen Tee anbietet. Bitte. Das findet man kaum in einem anderen Haus so günstig. Sag das nur da zur Obrigkeit.
Die hören ja mit.
Die hören mit. Also gut. Ausscheiden. Sünde ausscheiden. Entgiftung muss stattfinden. Das Böse ist ja nicht bloß um uns herum, sondern sitzt leider, da spricht die Bibel vom Fleisch, sitzt in uns drin. Und das soll Stück für Stück aus unserem Leben hinauskommen. Das ist ein Reinigungsprozess. Heilige sind Menschen, das unter dem Gesamtüberbegriff steht es. Heilige sind Menschen, die als Gereinigte sich reinigen, weil sie ein großes Ziel vor Augen haben. Komm, ein dritter Punkt. Hoffnung, die Heiligung wirkt, bedeutet, dass wir uns als Diener Christi ausweisen. Professor Köberle, Nachfolger von Karl Heim auf dem Tübinger Theologenlehrstuhl, hat ja ein Standardwerk geschrieben, Rechtfertigung und Heiligung. Das ist bis heute noch ein Standardwerk. Ich weiß nicht, war das seine Habilitationsschrift für zum Professor werden, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall hat diese Schrift Grundlagenbedeutung, Rechtfertigung und Heiligung. Köbel hat in seinem Buch Folgendes gesagt, das Motiv zur Heiligung, da muss die Dankbarkeit zuerst genannt werden. Die Dankbarkeit. Das Motiv, das heißt der Ansporn, dass ich es meinem Gott recht machen will oder Christsein im Ernst. oder dass ich in diesem Reinigungsprozess drinstehen will. Das Motiv zuallererst die Dankbarkeit. Nicht irgendeine, das sage ich jetzt, fromme Pflicht. Machen wir eine fromme Pflichtübung daraus, werden wir über kurz oder lang müde und mürrisch. Deshalb ist es wichtig, dass wir Heiligung oder ich sage jetzt Dienst uns ständig entzünden lassen durch die Hoffnungsfreude. Blick aufs Ziel. Wer solche Hoffnung hat, der dient, der bringt sich ein, weil er dankbar ist, weil er nicht vergisst, was dieser Herr getan hat und was dieser Herr täglich an uns tut, wie er seine Fürsorge einbringt und was da alles dazukommt. Also, als Diener Christi aus Dankbarkeit und aus Liebe zu diesem Herrn. Und dann gehört da zum Dienst auch das andere, dass wir die Zeit nützen und auskaufen. Ich weiß, dass ich hier einen Punkt berühre, den ich schon einmal nannte. Zeit auskaufen, das heißt Zeit füllen mit Ewigkeitswert. Wisst ihr, gerade bei uns Christen besteht die Gefahr, dass wir über die Zeit und die Zeitverhältnisse so herziehen und loslegen und das Böse dauernd herausstreichen. Und wie schlimm. Und was geht's dazu? Ich habe es ja gerade auch ein bisschen gemacht, wie ich auf der Berlin da hingewiesen habe. Ja, das muss schon auch sein. Wir dürfen ja nicht die Augen verschließen. Aber wir müssen wirklich aufpassen, dass das bei uns nicht das Übergewicht bekommt. Das kann nämlich zur Mode werden. Immer das Böse sehen und herausstreichen, denn es ist böse Zeit. Und was für einer schrecklichen Zeit leben wir heute. Und so schlimm war es auch nie. Und dann fängt man an zu jammern und zu klagen. Und so schwer hat es niemand wie wir heute. Und so weiter und so fort. Ich habe das übrigens, das deute ich jetzt darüber wieder zum Konrad Straub, beim ERF gelernt. Also beim Ausarbeiten von Rundfunkandachten. Da habe ich ein oder zweimal so homiletische Begegnungen damit gemacht. Und da hat, ich meine, es war Horst Marquardt, der das einmal gesagt hat, ihm falle auf, dass bei den Rundfunkandachten, die da, und die Redakteure, die müssen ja tagtäglich da lesen, diese Andachten, die von allen Seiten da kommen, dass bei den Andachten, die da alle eingereicht werden, die Analyse, also das, was da nun geschildert wird an Problemen und wie die Zeit schwierig ist und was für Schwierigkeiten da sind, und dass das in den Andachten, ist eine vorgeschriebene Zeit da, nicht wahr? Dass das in den Andachten die meiste Zeit einnimmt. Und dann am Schluss noch ein paar Sätze.
Ja, das der Grund ist, weil es einfach viel einfacher ist. Nicht? Es ist viel einfacher, die Zeit zu analysieren, als wirklich die entsprechende, adäquate Antwort zu geben.
Das Positive zu sagen. Das Positive sagen. Also ich muss sagen, ob ich das immer jetzt seit dem ERF-Unterricht da richtig hingebracht habe, weiß ich nicht. Aber es ist in der Tat so. Ich sage, über die böse Zeit herzuziehen ist viel einfacher, als nun zu sagen, diese böse Zeit, das meint der Apostel, auszukaufen, auszunutzen, aus der bösen Zeit das Positive herausholen. Ewigkeitswert. Die Geschichte vom Geizhals, der in den Himmel kommt, ist ja bekannt. Nicht? Also diese Geschichte habe ich auf meinem Zettel hier schon lange stehen. Nicht erst seitdem wir heute Nachmittag den Baukaffee da gehört haben. Nicht, dass ihr denkt, der Leier, der fügt das ein, weil er da das Entsprechende rausholen will. Ja, ich ja sowieso nicht. Also, der Geizhals kommt in den Himmel und er hat vorher die Anweisung gegeben, ist natürlich eine, ich würde sagen, gut erfundene Geschichte. Er hat vorher die Anweisung gegeben, dass man ihm in den Sarg einen Beutel voll Gold mitlegt. Dass es natürlich keinen Wert hat, wissen wir alle. Aber der hat gemeint, es habe einen Wert. Nun kommt er in den Himmel und hat seinen Geldbeutel voll mit Goldstücken und will jetzt anfangen, da von den guten Sachen sich einiges zuzulegen und stellt fest, er kann mit dem Gold in seinem Geldbeutel überhaupt nichts bezahlen. Da wird ihm beschieden, im Himmel wird nur das Geld angenommen, das man verschenkt hat. Na, jetzt denk dran, La Höhe, bitte. Wisst ihr, wie das der Apostel Paulus gesagt hat? Wir finden den Satz im Philipperbrief. Und da wird es ganz ernst. Da schreibt er ja, dass er Lust hat, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Aber er weiß auch ganz genau, wenn er noch da bleibt, also im Fleische leben, so sagt er da, das meint leibhaftig anwesend sein, noch in dieser Welt, dient dazu, mehr Frucht zu schaffen. Das ist biblisch ausgedrückt. Mehr Frucht zu schaffen meint nichts anderes, als die Zeit auszukaufen. Wir weisen uns als Diener Christi aus. Noch ein letzter Punkt. Wir weisen uns als Kämpfer aus. Das hört sich jetzt fast militaristisch an, aber so ist es nicht gemeint. Nur lässt die Bibel keinen Zweifel daran, dass wir einen Kampf des Glaubens zu kämpfen haben. Manchmal muss man schon auf die Zähne beißen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich habe schon ein paar Mal das Wort vom Spaziergang gesagt. Das ist es nicht. Wenn Gott zwischendurch ganz bestimmt auch seinen Leuten immer wieder Ruhephasen schenkt, das ist gar keine Frage, aber letztlich sollten wir schon wissen, wir sind im Kampfe Tag und Nacht. So drückt es auch ein Liederdichter aus. Man kann da schon auch wieder fragen, ja warum eigentlich? Warum ist denn der Glaubensweg in dieser Welt ein Glaubenskampf? Warum fordert uns die Bibel auf, den Glaubenskampf zu kämpfen? Warum kann es uns unser Herr nicht einfach bloß so hinbuttern, dass die Sache so mühelos funktioniert und glaubt? Warum denn eigentlich nicht? In der Tat, ihr wisst alles. Ich brauche jetzt bloß wiederholen, was hier gesagt worden ist. Ich sage es mit einem anderen Satz. Weil Satan um diese Welt kämpft. In der Tat, weil wir im Feindesland sind. Das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Weil wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen. Da weist Paulus hin auf den unsichtbaren Bereich, der hereinwirkt und hereinhandelt in diese Welt. Und das sind besonders die Gläubigen auf der Abschussliste. Satanas hat euer Begehr, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. So sagt Jesus seinen Jüngern. Natürlich, dass Jesus da ist und stärker ist, ist keine Frage. Aber dieses Satanas hat euer begehrt. Und wisst ihr, dieser Herr, der für uns bittet, der uns in seiner Hand hält, der uns festhält und durchbringt, dieser Herr kann es unter Umständen dem altbösen Feind erlauben und genehmigen, dass dieser Sichtungsprozess bei uns abläuft. Natürlich fragen wir das Wort wieder, warum? Soll ich antworten? Ich meine, dieser Sichten wie den Weizen, das, was er dann zum Glaubenskampf führt, ist ja klar, das geschieht deshalb, damit unser freiwilliges Ja, das wir Jesus gegenüber gegeben haben, immer wieder einen Test erfährt. Dieses Ja dem Herrn Jesus gegenüber immer seine Wiederholung bekommt. Es genügt nicht, wenn wir am Anfang des Glaubensweges einmal Ja gesagt haben zu dem Herrn Jesus. Das ist wichtig und grundentscheidend, ganz klar. Aber das muss wiederholt werden, immer wieder. Deshalb sind die Tests nötig. Es wird die Freiwilligkeit bei uns getestet, weil Jesus an niemanden zwingt. An keiner Stelle. Und das ist ja gerade das, was dem Teufel ein Dorn im Auge ist. Das war die Freiwilligkeit der Glaubenden, dass sie freiwillig bei Jesus bleiben, obwohl sie ja manche Last zu tragen haben, das Kreuz auf sich zu nehmen haben, wie Jesus gesagt hat. Das war ja auch der Eindruck, den übrigens Napoleon von Jesus bekommen hat. Napoleon, dieser Welteroberer, der mit Blut und Tränen und mit seiner Furie da die halbe Welt unter seine Gnute gebracht hat und noch mehr hat bringen wollen und dann auf seiner Verbannungsinsel festgestellt hat, als er das Neue Testament las, dieser Jesus ist ganz anders. Und der kam ganz dicht an die Erkenntnis, das muss der Sohn Gottes gewesen sein. Das war kein bloßer Mensch, denn der bringt es bis heute fertig, dass es Leute gibt, die freiwillig für ihn in den Tod gehen. Für den Napoleon sind auch viele in den Tod gegangen, aber sozusagen mit dem Gewehr, gab es damals schon, ja, wahrscheinlich schon, aber nicht solche wie heute natürlich, aber mit dem Gewehr im Nacken, durch Zwang, durch Druck, und dass bei Jesus Menschen da sind, die freiwillig zu diesem letzten Schritt bereit sind. Das hat den Napoleon beeindruckt. Und diese Freiwilligkeit wird getestet. Erprobung. Wir müssen uns als Kämpfer ausweisen. Das gehört zur Bewährung unseres Glaubens. Ich bringe jetzt noch ein Zitat, das habe ich in einem Buch von Fritz Hubner gelesen. In dem Zusammenhang, weil ja, ich war die Sichtungssituationen, die Bewährungssituationen, die Kampfsituationen schon hart werden können. Klar. Aber das weiß unser Herr auch. Der kennt auch den Grad der Härtetests. Ganz bestimmt, das kennt er. Und ist ihm nicht einerlei. Und da hat Huber einen Satz geschrieben, der lautet so: Auch problematische Leiden hören dann auf, also unter dem Aspekt des Glaubenskampfs, unter dem Aspekt des Tests, der Bewährungsproben, auch problematische Leiden hören dann auf, sinnlos zu sein. Ich könnte manche Situationen schildern, wo der Leidensweg eines Menschen, menschlich beurteilt, schrecklich sinnlos aussieht. Nach außen. Aber unter dem Aspekt, dass einer im Glauben durchhält, auch unter den widerlichsten Umständen, auch dann hören die problematischsten Leiden auf, sinnlos zu sein. Hoffnung wirkt Heiligung. Ich bringe jetzt nochmal die 4 Leitsätze. Heiligung heißt, dass wir uns als Glaubende ausweisen, als Heilige, als Diener, als Kämpfer. Wer das göttliche Hoffnungsziel erreichen will, wird es ganz bestimmt nicht erreichen, ohne den Preis der Heiligung zu zahlen. Das sagt der Hebräerbrief und was der Bruder eingangs zitiert hat. Vollkommen richtig. Jagt nach der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Heiligung heißt nicht Perfektion, sondern auch hier ganz nüchtern und schlicht. Aber Heiligung heißt das alles, was ich versuchte heute Abend zu sagen. Ob wir als Glaubensüberwinder ankommen einmal am Ziel, sozusagen das Hoffnungsziel erreichen, die Zukunft unseres Glaubens gewinnen, dass unser Glaube zum Schauen gelangen darf, das entscheidet sich immer in der Gegenwart. Immer in der Gegenwart. Das können wir nicht verschieben, hinausschieben. Deshalb gibt es den Satz, die Hoffnung der Zukunft ist die Kraft der Gegenwart. Nun beten wir. Herr Jesus, durch dich haben wir ein großes und ein frohmachendes Ziel. Du wirst in deinem Wort nicht müde, uns es immer wieder vor Augen zu stellen und uns nahezubringen, dass um dieses großen und frohmachendes Zieles willen der Einsatz jetzt und hier sich lohnt. Schreib uns das in unser Herzen und schenk es uns, dass wir täglich die Zeit so nützen und auskaufen, dass wir sie in der Ewigkeit wiederfinden. Und das alles dir zum Lob. Amen. Amen.
Ja, wir sagen dir noch einmal ganz herzlichen Dank, dass du diese Vorträge gehalten hast. Es war schön mit dir zusammen. Es gibt immer Verkündiger, da freut man sich schon Tage vorher, wenn sie kommen. Ja. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass Gott mit dir ist, auch auf deinen weiteren Wegen. Ja.